Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber.
An das deutsche Volk.
Was hat sich jetzt besser in Berlin? Originalflugarbeit.
Was ist uns von Preußen geblieben? Was wir so bewundern, nicht lieben.
Es
was
muss denn das Schwert nun entscheiden.
Was hat es uns hier hinterlassen?
Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Das ist uns geblieben seit Preußen.
Preußen und die Hohenzollern. Beides ist eng mit der deutschen Geschichte verwoben. Der letzte Hohenzoller auf dem Kaiserstuhl war Wilhelm II., der die Deutschen in den Ersten Weltkrieg führte. Der forderte Millionen von Opfern, besiegelte das Ende der Monarchie und brachte dem Hause Hohenzollern empfindliche Verluste. Was dann einige Jahre später folgte, wird unter Historikern heftig diskutiert. Nämlich der Anteil der Hohenzollern am Aufstieg des Nationalsozialismus. Dieser Frage und wie wir preußisch-deutsche Geschichte erinnern, widmet sich eine Diskussionsreihe am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Darüber berichtet später Eva-Maria Götz, von der auch die Collage stammt. Unsere weiteren Themen. Das Impfparadox. Warum manche Impfskeptiker eine Impfpflicht befürworten. Toleranz in Pandemiezeiten. Welche Ansichten sind noch tolerabel, welche nicht? Und der Friedensnobelpreis heute. Unersetzlich, aber irrelevant? Doch zunächst nur Männer? Wer in den Sozialwissenschaften zum Klassiker wird. Manche Namen müssen Soziologiestudenten einfach geläufig sein, wie zum Beispiel Pierre Bourdieu und Max Weber. Sie bilden zusammen mit anderen den Kanon des Faches. Ihre Texte tauchen in jeder Einführungsvorlesung auf. Dabei ist dieser Kanon ein schwammiger Begriff. Wer dazugehört und wer nicht, ist nirgendwo vorgeschrieben. Wer entscheidet also, welche Wissenschaftler zum Klassiker werden? Eine Soziologin der TU Braunschweig hat versucht, das empirisch zu ergründen. Dafür hat sie in alten und neuen Fachbüchern geblättert und hat festgestellt, so mancher einst spektakuläre Beitrag zur Soziologie ist heute vergessen. Beispiele und Hintergründe liefert Annika Schneider.
Heidelberg 1924. An der Universität macht ein Student von sich reden. Hans Oppenheimer legt mit 23 Jahren seine Promotionsschrift vor. Thema: Die Logik der soziologischen Begriffsbildung. Die Arbeit gilt als beste ihres Jahrgangs. Renommierte Forscher zitieren sie. Und als ein paar Jahre später ein erstes Standardwerk zur Soziologie entsteht, wird darin auch Hans Oppenheimer erwähnt. Heute ist das Nachwuchstalent, anders als sein berühmter Namensvetter Franz Oppenheimer, weitgehend vergessen. Und das, obwohl noch in den späten 80er Jahren ein Kollege schrieb, Oppenheimers Arbeit sei unübertroffen. Warum ist das so, fragte sich die Wissenschaftssoziologin Nicole Holzhauser von der TU Braunschweig. Die Antwort? Weil Oppenheimer es nicht in den Kanon des Faches geschafft hat. Sein Aufsatz wurde nie zum Klassiker. Anders als Größen wie Max Weber oder Karl Marx.
Wenn man Lehrbücher und Seminarpläne in der Soziologie vergleicht, insbesondere in der Grundlagenlehre, dann ist es überraschend, wie sehr sich die Inhalte dort gleichen. Also man sieht über viele, viele Bücher hinweg, über zahlreiche Lehrpläne hinweg, dass immer wieder dieselben Personen behandelt werden, dass immer wieder dieselben Großtheorien behandelt werden und ähnliche Theorietraditionen verhandelt werden.
Aber nach welchen Kriterien werden diese Namen und Texte ausgewählt? Nicole Holzhauser hat das empirisch untersucht. Sie nahm sich eines der ersten Grundlagenwerke der Soziologie vor, ein 1931 erschienenes Handwörterbuch. Mit fast 1000 Namen ein Who is Who des damals entstehenden Faches. Diese Namensliste verglich sie mit dem Standardlehrbuch Klassiker der Soziologie, das seit den 1970ern immer wieder neu aufgelegt wurde. Und fand heraus, über die Jahrzehnte erhalten geblieben sind nur einige wenige Namen, die schon im ersten Handbuch besonders oft erwähnt wurden.
Witzigerweise kann man anhand dieser Top 10, Top 20 im Grunde schon sagen, okay, die und die Personen werden wahrscheinlich Klassiker. Und wenn man dann es vergleicht mit den tatsächlichen Klassikern, kriegt man raus, dass diejenigen, die aber besonders große soziale Macht hatten damals, dann eben doch nicht Klassiker werden.
Denn wer oft erwähnt wurde, weil er selbst am Handbuch mitschrieb oder der Fachgesellschaft vorstand, also soziales Kapital hatte, schaffte es eher nicht in den Kanon. Durchgesetzt haben sich stattdessen die, die vor allem über kulturelles Kapital verfügten, wie Nicole Holzhauser es nennt, also in erster Linie wissenschaftliche Leistungen vorzuweisen hatten. Das klingt so, als würde die Selektion im Fach funktionieren. Nur wer auf herausragendem Niveau forscht, bleibt der Nachwelt erhalten. Eines fällt allerdings auf. Unter denen, die sich als Klassiker durchsetzen konnten, ist keine einzige Frau. Obwohl schon im Handbuch aus den 1930ern eine Reihe von Soziologinnen aufgeführt wurde. Bestimmte gesellschaftliche Gruppen seien systematisch benachteiligt worden, sagt Nicole Holzhauser. Darunter auch Arbeiterkinder oder jüdische Wissenschaftler, wie der Heidelberger Ausnahmestudent Hans Oppenheimer. Dabei sollten diese Merkmale keine Rolle spielen, findet die Soziologin.
Mein Wunsch wäre, und das ist ein Motiv, weshalb ich diese ganze Forschung mache, dass wir eben guten Gewissens sagen können, ja, es geht um die Inhalte. Die Schöpfer, die interessieren uns eigentlich gar nicht so sehr, sondern die Inhalte sind das Entscheidende. Und wir finden Kriterien, wonach wir auswählen, was wissenschaftlich wirkmächtig sein soll und was nicht. Weil der Kanon ist verdammt wirkmächtig, weil er unser ganzes Denken prägt.
Wichtig seien klare Kriterien auch deshalb, weil inzwischen so viele Artikel veröffentlicht würden, dass niemand in der Lage sei, einen Überblick zu behalten oder auch nur alle Abstracts zu lesen. Es stelle sich also die Frage, wie bearbeiten wir diese Fülle? Es gehe dabei nicht nur darum, mehr Frauen und anderweitig benachteiligte Forscher in den Kanon aufzunehmen, findet die Soziologin Felicitas Hesselmann, die an der Humboldt-Universität Berlin forscht.
Ich halte es nicht für eine gute Lösung, zu sagen, ja, wir müssen einfach mehr Frauen in die Positionen bringen, die jetzt Männer innehaben und dann wird das ganze System automatisch gut, sondern dass man eben vielleicht auch das ganze System verändern muss und dass es keine Verbesserung ist, wenn dann wir einfach mehr große DenkerInnen der Zeitgeschichte haben, die trotzdem irgendwie immer noch so herausgehoben sind, sondern ich denke, man braucht eine Struktur, die irgendwie mehr Diversität auch zulässt.
Denn Forschung sei heute meist Teamarbeit, also eine kollektive Leistung. Über vielen Aufsätzen steht längst nicht mehr ein Name, sondern eine ganze Gruppe von Beteiligten. Sie wünscht sich,
dass man auch so ein bisschen wegkommt von dieser Idealisierung oder von dieser Ikonisierung von einzelnen großen Denkern, die dann ihre einzelnen genialen Ideen haben, sondern das eben mehr versteht als so diskursive Zusammenhänge, die eben von diversen Menschen auch betrieben werden und die vielleicht auch mehr diverse Sichtweisen widerspiegeln.
In Lehrveranstaltungen könnte dann nicht mehr Max Weber oder Karl Marx auf dem Lehrplan stehen, sondern das Thema Diskurstheorien oder Theorien kollektiven Handelns. Bis sich der Wandel in einem Fach in der Lehre niederschlage, könne es allerdings Jahre dauern, sagt Nicole Holzhauser. Aber es lohne sich, die Geschichte der Soziologie daraufhin abzuklopfen, ob nicht wichtige Personen aus dem Gedächtnis verschwunden seien.
Klassiker ist nicht nur etwas Historisches und etwas historisch Gewachsenes, sondern es ist etwas, was wir jeden Tag praktizieren. Das ist ein fortlaufender Prozess und das ist ein Prozess, auf den wir starken Einfluss haben.
Hans Oppenheimer, der vielversprechende Heidelberger Nachwuchswissenschaftler, verlässt nach seiner Promotion die Wissenschaft. Vielleicht aus finanziellen Gründen, vielleicht weil er als Jude mit besonderen Hürden rechnet. Er arbeitet erst bei der Handelskammer Berlin, dann bei einer Bank. Den Naziterror überlebt er nicht. Er stirbt im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Heute hat der einstige Ausnahmedenker nicht einmal einen Wikipedia-Beitrag.
Wer in den Sozialwissenschaften zum Klassiker wird. Annika Schneider berichtete.
Warum befürworte ich jetzt, dass wir eine allgemeine Impfpflicht einführen?
Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend in der ARD.
Ich habe geglaubt, dass wir genügend Bürgerinnen und Bürger überzeugen können, sich impfen zu lassen, sodass es nicht problematisch ist, dass ein Teil sich eben nicht überzeugen lässt. Aber der Teil derjenigen, die entweder nicht überzeugt sind oder sich aus vielen Gründen nicht haben impfen lassen, ist zu groß, sodass das Infektionsgeschehen jetzt ja weitgehend von den Ungeimpften ausgehend wieder größer und schlimmer geworden ist. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass wir, um uns alle zu schützen und die Gesundheit von uns allen gemeinschaftlich zu sichern, das jetzt diskutieren müssen. Und ich glaube, wir brauchen das jetzt für Februar, März als Perspektive. Da kann sich jeder darauf einrichten.
Für die Mehrheit der Deutschen ist die Antwort klar. Nach dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend befürworten immerhin 71% der Befragten eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene. Das sind 14% mehr als im Oktober. Eine in den letzten Tagen veröffentlichte Studie in der Online-Wissenschaftszeitschrift PLOS ONE könnte zur aktuellen Debatte einige interessante Aspekte beitragen. Sie basiert auf einer repräsentativen Umfrage vom vergangenen Jahr. Dr. Daniel Gräber, Gesundheitsökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, fragte ich vor der Sendung, wie viel Prozent der Befragten angaben, sich impfen lassen zu wollen.
Grundsätzlich haben zu dem Zeitpunkt 70% der Erwachsenenbevölkerung, also im frühen Sommer 2020, erklärt, dass sie grundsätzlich freiwillig bereit wären, sich zu impfen.
Da haben Sie ja eine ziemlich große Trefferquote gehabt. Roundabout 70% haben sich zum zweiten Mal impfen lassen.
Das stimmt in der Tat. Also da sind wir auch sehr positiv überrascht. Ja, wir haben das genau getroffen. Richtig.
Diejenigen, die Sie befragt haben, haben die gesagt, dass sie sich freiwillig impfen lassen wollen oder würden sie sich unter Druck impfen lassen?
Wir haben halt zwei Fragen zu den Impfungen gestellt. Also die erste waren eben die 70%, die sich freiwillig impfen lassen würden. Wir haben auch gefragt, ob die Befragten grundsätzlich bereit wären, einer Impfpflicht zuzustimmen. Und da hat sich die bundesdeutsche Bevölkerung in unseren Daten als sehr gespalten gezeigt. Zu dem Zeitpunkt hat knapp die Hälfte der Erwachsenenbevölkerung eine Impfpflicht befürwortet.
Was sich ja inzwischen definitiv geändert hat, jetzt wahrscheinlich auch flankiert durch die Einschränkungen, die jetzt auch Geimpfte erfahren, hat die Zahl der Befürworter einer Impfpflicht zugenommen. Jetzt gibt es einen harten Kern von Impfgegnern. Wer ist das?
Also in unserer Studie hat sich gezeigt, dass jeder Fünfte in der bundesdeutschen Bevölkerung weder bereit war, sich freiwillig zu impfen, noch einer Impfpflicht zuzustimmen. Grundsätzlich finden wir, dass diese Gruppe schwierig zu verorten ist. Wir haben auch nach ausgewählten Gründen gefragt, weshalb Befragte beispielsweise einer Impfpflicht ihnen widersprechen. Und das könnten zum Beispiel weltanschauliche Gründe sein, das könnten gesundheitliche Bedenken sein oder auch Gründe, also wenn man zum Beispiel gewisse Impfstoffe darauf allergisch reagiert.
Wie würden denn jetzt die 30% der Impfgegner reagieren, wenn es zu einer Impfpflicht käme?
Also wir haben halt unter den 30%, die sich eben nicht freiwillig impfen lassen würden, haben wir gut ein Drittel, die grundsätzlich aber sagen, sie würden einer Impfpflicht zustimmen. Und die nennen wir dann, weil das ein etwas ungewöhnliches Antwortverhalten ist, in der Studie die Passagiere oder ja sagen wir mal Impfskeptiker, die aus verschiedenen Gründen sich nicht freiwillig lassen impfen würden.
Also das heißt, diese beiden Gruppen reagieren unterschiedlich auf eine potenzielle Impfpflicht. Können Sie die Motive der Impfskeptiker, der Passagiere, wie Sie sie genannt haben, nochmal aufführen?
Das erste wäre die Überzeugung, dass nur mit einer Impfpflicht sich auch tatsächlich genug Leute impfen lassen würden. Das zweite Motiv, dass die Menschen womöglich die Gefährlichkeit des Virus unterschätzen würden. Das dritte Argument wäre eben, dass eine Impfpflicht auch bei anderen Krankheiten durchaus Sinn ergeben würde. Und dann gibt es halt noch die Restkategorie für andere Gründe.
Sie haben die Ergebnisse 2020 erhoben im Sommer. Vermuten Sie, dass es da ähnlich wie bei den Impfwilligen, dann haben wir ja jetzt auch 70%, die damals angegeben haben, sie würden sich impfen lassen, 70%, die heute roundabout komplett geimpft sind. Könnte es da zu ähnlichen Effekten führen, dass diejenigen, die sich nicht freiwillig impfen lassen, dann vielleicht in Teilen doch ganz froh sind, wenn eine Impfpflicht jetzt kommen sollte?
Ja, das würde ich schon vermuten, dass da ein großer Anteil sich dann doch impfen lassen würde. Also das ist jetzt nicht Teil der Studie gewesen, aber das ist grundsätzlich mein Verständnis eben, dass dann halt diese Maßnahme auch flankieren müsste. Es würde dann halt auch eine Informationskampagne benötigen. Wie unsere Studie zeigt, sind das diese Impfskeptiker keine fundamentalen Impfverweigerer, sondern aus meiner Sicht eben auch Personen, die Argumenten durchaus sehr gut zugänglich sind. Also in dieser Gruppe der Impfskeptiker beispielsweise sagen eben durchaus 86%, dass eben nur mit einer tatsächlichen Impfpflicht auch sich genügend Leute impfen lassen würden oder dass auch viele die Gefahr des Virus unterschätzen. Von daher bin ich dann auch recht zuversichtlich, dass die Personen dann auch tatsächlich einer Impfpflicht folgen würden oder sie dann auch unterstützen würden und der auch nachkommen würden.
Warum manche Impfskeptiker eine Impfpflicht befürworten, hat Dr. Daniel Gräber, Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, in einer Studie gefragt.
Sie haben das Recht, geschmacklos zu sein. Oder Sie haben auch das Recht, falsche Thesen in der Öffentlichkeit zu vertreten, weil wir eine offene, freiheitliche Gesellschaft sind.
Muss der Rest der Gesellschaft, der nicht der Meinung ist, das tolerieren?
Ja, aber tolerieren heißt nicht mögen. Tolerieren kann eben auch heißen streiten.
So Bundespräsident AD Joachim Gauck vergangene Woche in der Sendung Maischberger. Es ging um eine Demonstration gegen Beschränkungen für Ungeimpfte und Toleranz gegenüber ihren Überzeugungen und Entscheidungen. Diese Toleranz wird nicht von allen geteilt. So haben laut einer aktuellen repräsentativen Forsa-Umfrage 88% der Geimpften kein Verständnis für diejenigen, die sich nicht impfen lassen. Doch was steckt hinter dem komplexen und emotionalen Begriff Toleranz? Damit beschäftigen sich auch die Philosophen und Psychologen, mit denen Luca Rese-Knauf sprach.
Immanuel Kant hat schon davon gesprochen, dass Toleranz eine hochmütige Haltung ist. Goethe hat sich auch schon entsprechend geäußert und gesagt, das ist im Prinzip eine Beleidigung, wenn ich tolerant bin.
Sagt Philosoph Dr. Dominik Balk. Er untersucht in seinem neuen Buch ganz in philosophischer Manier die inhärente Struktur des Toleranzbegriffs.
Und ich denke, dass es relativ schnell ersichtlich ist, denn Toleranz bedeutet ja irgendwie immer, ich toleriere, obwohl. Und dementsprechend toleriert man immer nur Sachen, an denen es irgendeine Form von Kritik zu üben gilt. Sachen, mit denen ich überhaupt kein Problem habe, die toleriere ich nicht. Die kann ich akzeptieren, die kann ich übernehmen, die kann ich gutheißen, die kann ich loben, aber tolerieren tue ich sie eben nicht.
Entgegen einer verbreiteten Auffassung von Toleranz als einer Art humanistischen Allzweckwaffe gibt es also auch die Seite der Toleranz, die eine Ablehnung des Tolerierten voraussetzt. Das reicht aber nicht aus. Eine tolerante Haltung liegt nur dann vor, wenn man etwas duldet und es zwar in einer Hinsicht ablehnt, aber in einer anderen Hinsicht befürwortet.
Es gibt ganz viele Formen von Duldsamkeit und von Situationen, wo ich etwas ertrage oder wo ich irgendwo nicht eingreife, aber das muss erstmal überhaupt kein Ausdruck von Toleranz sein. Die Standardkonzeption, diese prominente philosophische Analyse des Toleranzbegriffs besagt eben, dass es sich bei Toleranz um eine besondere Form der Duldung handelt, die auf einem gleichzeitigen Nebeneinander von Befürwortung und Ablehnung beruht.
Dabei müssen Befürwortung und Ablehnung in einem angemessenen Verhältnis stehen. Wenn so gut wie alles für die Ablehnung einer Position spricht, legitimieren auch einzelne Punkte für eine Befürwortung, wie jedem das Seine, keine Toleranzforderung. Bestimmte impfskeptische Forderungen nach mehr Toleranz sieht Dominik Balk da schwer zu rechtfertigen.
Es muss irgendwie gezeigt werden, dass es wirklich einen Grund für substanzielle Befürwortung impfskeptischer Ansichten gibt, die stark genug ist, um der Ablehnung gegenübergestellt zu werden und dadurch eine geeignete Grundlage für Toleranz darzustellen. Und ich sehe nicht, was für eine Grundlage es für eine solche Befürwortung im konkreten Fall von Impfskeptikern jetzt gerade in der Corona-Pandemie geben könnte.
Es macht also einen Unterschied, ob sich jemand speziell wegen einer Vorerkrankung nicht impfen lassen kann oder ob sich jemand ohne substanzielle Begründung radikal gegen das Impfen positioniert und dadurch das Leben anderer gefährdet. Nicht nur in aktuellen philosophischen Debatten ist Toleranz ein Thema, sondern auch in der Psychologie. Dazu arbeitet auch Privatdozentin Dr. Daniela Renger, die an der Kieler Forschungsstelle Toleranz forscht. Wichtig ist dabei,
ist das jemand, mit dem ich mich zugehörig fühle, der Teil meiner Eigengruppe ist. Das wird dann eher mit positiven Attributen belegt. Oder ob das eine Person oder Gruppe ist, mit der ich mich eben keine Gemeinsamkeiten sehen kann. Und das ist dann eine Fremdgruppe. Und das wird ganz oft mit negativen Attributen belegt und ist dann auch oft mit Ablehnung verbunden.
Auch in der psychologischen Toleranzforschung wird mit einem Gegensatz gearbeitet. Die Ablehnung wird dem Respekt gegenübergestellt.
Als Zähmendes. Also der Respekt soll die Ablehnung zähmen und das macht dann Toleranz wahrscheinlicher.
Das in Kiel entwickelte sogenannte Ablehnung-Respekt-Modell funktioniert auf zwei Ebenen. Auf einer unteren Ebene sind Menschen verschieden, etwa in Sachen Religion, Tradition oder auch Meinungen. Auf einer oberen Ebene identifiziert man sich aber miteinander als gleiche Gesellschaftsmitglieder. Ein Vorteil des Modells, es berücksichtigt die Realität einer pluralistischen Gesellschaft und nimmt die Unterschiede der Menschen ernst. Eine Hürde? Respekt und dass sich Menschen auf einer übergeordneten Ebene miteinander identifizieren, muss auch gefördert werden.
Da zeigt zum Beispiel die Forschung, die hier an der Kieler Forschungsstelle Toleranz gemacht wurde, auch, dass wenn zum Beispiel Minoritäten, die in Deutschland leben, wenn die sich von der Mehrheitsgesellschaft respektiert fühlen, dann entwickeln sie eine stärkere Identifikation mit der Gesamtgesellschaft. Also das kann auch wiederum durch erfahrenen Respekt gefördert werden. Und dieser Respekt, der dann empfunden wird, oder die Identifikation, die empfunden wird, die trägt dann wieder dazu bei, dass andere gesellschaftliche Teilgruppen eher toleriert werden.
Toleranz ist nach diesem Modell, in dem der gegenseitige Respekt die Ablehnung überschattet, also eine sehr wünschenswerte Haltung. Trotzdem lassen sich auch hier ganz klar Grenzen abstecken. Der Fackelaufmarsch militanter Maßnahmenkritiker vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping liegt jenseits dessen, was wir aushalten müssen.
Auf dieser übergeordneten Ebene, auf der wir uns gegenseitig im Prinzip Respekt schulden und als gleichwertige Interaktionspartner, Partnerinnen respektieren, wenn dort eine Respektverletzung stattfindet, dann im Prinzip brauchen wir das nicht zu tolerieren, dann kann das berechtigt zurückgewiesen werden. Das heißt, die Grenzen der Toleranz sind im Prinzip immer dann, wenn so eine Respektverletzung vorliegt.
Dominik Balks Diagnose ist, es wird allgemein zu oft Toleranz eingefordert. Es ist oft unangebracht und außerdem schwer umsetzbar. So ist eine Implikation seiner philosophischen Toleranzanalyse, dass Toleranz kein Etikett ist, mit dem man sich einfach so schmücken kann, als offener Mensch. Toleranz ist anspruchsvoll und anstrengend.
Im Alltag hat man oft eher den Eindruck, dass der Toleranzbegriff und Forderungen nach Toleranz eher immer so ein Ausdruck von Bequemlichkeit sind. Ja? Wir haben doch dieses grundsätzliche gesellschaftliche Ideal, leben und leben lassen, tolerant sein, Pluralität. Wenn man einen genaueren Blick darauf wirft, wie Toleranz überhaupt aussieht, wird eben klar, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Es ist sehr anstrengend, Toleranz plausibel zu machen, denn nur in manchen Fällen und nur unter bestimmten Umständen ist Toleranz überhaupt angemessen. Das heißt, tolerant zu sein bedeutet, einen sehr reflektierten und einen sehr anspruchsvollen Umgang zu pflegen mit widersprechenden Ansichten und so weiter und so fort. Das ist alles andere als eine einfache, träge oder bequeme Haltung.
Über Toleranz in Pandemiezeiten. Ein Beitrag von Luca Rehse-Knauf. Und falls Sie neugierig geworden sind und das ein oder andere nachlesen möchten, das neue Buch von Dominik Balk hat den Titel Toleranz, was müssen wir aushalten? Und ist im Springer Verlag erschienen.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace.
Es ist jetzt 2 Jahre her. Da galt Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed als der Hoffnungsträger für Ostafrika. Die friedliche Beilegung des Konflikts mit dem Nachbarland Eritrea überzeugte auch das Nobelpreiskomitee. Inzwischen versinkt das Land in Chaos und Gewalt. Und so mancher fragt sich, ob der Friedensnobelpreis in dem Fall vorschnell verliehen wurde. Anlässlich der Verleihung des Preises vor 50 Jahren an den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt hat die gleichnamige Lübecker Stiftung ein Jubiläumsprogramm initiiert. Heute Abend beschäftigt sich eine Veranstaltung mit der Frage, ob der Preis noch relevant ist. Ursula Storost konnte vorab mit einigen der beteiligten Wissenschaftlern sprechen.
Der Friedensnobelpreis ist die höchste, aber auch die am meisten verpflichtende Ehrung, die einer Frau oder einem Mann in politischer Verantwortung zuteil werden kann.
Am 10. Dezember 1971 nahm der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt in Oslo den Friedensnobelpreis entgegen.
Ich bedanke mich aufrichtig und will alles tun, um in meiner weiteren Arbeit dem nahe zu kommen, was viele von mir erwarten.
50 Jahre danach ist die Welt immer noch weit entfernt vom Frieden. Spielt die Verleihung des Preises heute noch eine Rolle? Oder ist der Preis bedeutungslos geworden? Fragen, die die Lübecker Willy-Brandt-Stiftung anlässlich des Jubiläums stellt. Um die Vergabe des Preises wurde von Anfang an gestritten, sagt die Historikerin Elisabeth Röhrlich. Die Professorin hat an der Universität Wien einen Lehrstuhl für die Geschichte der internationalen Organisationen.
Bereits der erste Nobelpreis, der 1901 verliehen wurde, waren zwei Personen. Einer davon war Henri Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes, war schon sehr umstritten in der damaligen Friedensbewegung, weil man sagte, naja, das Rote Kreuz ist eine humanitäre Organisation, die verhindern ja keine Kriege. Nur weil die das Leid mildern und Verwundete versorgen, schafft das keinen Frieden. Das ist hier nicht im Sinne des Preises. Also die Diskussion darüber, wer denn jetzt eigentlich kriegen solle oder nicht, ist so alt wie der Preis selbst.
Die Kriterien, wem der Preis zuerkannt werden soll, hat der Stifter und Großindustrielle Alfred Nobel testamentarisch festgelegt. Es sollte eine Person oder Institution sein, die sich im jeweiligen Vorjahr besonders für den Frieden eingesetzt hatte, für die Gemeinschaft der Staaten, die Abschaffung von Armeen oder die Organisation von Friedenskonferenzen. Die Idee, damals überhaupt einen Friedensnobelpreis zu stiften, so Elisabeth Röhrlich, sei dem Zeitgeist um 1900 zu verdanken.
Es entstehen eine ganze Reihe neuer internationaler Organisationen, eine große internationale Friedensbewegung, große Weltausstellungen, NGOs, eine neue internationale Öffentlichkeit, die auch das Thema Krieg ganz anders wahrnimmt. Auch weil durch die neuen Medien und auch die Fotografie das Bewusstsein für die Schrecken des Krieges ein öffentlicheres und internationales Thema wird.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde der Preis internationaler, resümiert Elisabeth Röhrlich. Und die Geehrten erreichten, dank Medieninteresse, eine immer größere Öffentlichkeit. Obama und die Europäische Union waren viel diskutierte Preisträger. Menschenrechtsaktivisten und Freiheitskämpfer bekamen viel Aufmerksamkeit, zum Beispiel Malala Yousafzai, die bislang jüngste Friedensnobelpreisträgerin.
Damals Jugendliche, die sich eben für einen breiten Zugang zur Bildung von Jugendlichen einsetzte.
Elisabeth Röhrlich ist der Meinung,
dass der Nobelpreis dann wahrscheinlich seine Relevanz am meisten behalten wird, wenn er dieses Moment behält, dass er Akteure und Akteurinnen in den Mittelpunkt setzt, die vielleicht sonst nicht so die hauptpolitischen Akteure sind. Oder auch Themen.
2005 bekam die IAEO, die Internationale Atomenergiekommission, den Friedensnobelpreis. Elisabeth Röhrlich hat erforscht, was das für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutete. Alle, auch der damalige Generaldirektor Mohammed El-Baradei, waren sich einig, der Preis sei Motivation und Bestärkung gewesen.
El-Baradei hat zu mir einmal gesagt, das wäre im Prinzip ein Shot in the Arm gewesen. So eine Kraftspritze und so ein Nobelpreis, der ja, glaube ich, immer noch als einer der renommiertesten, prestigeträchtigsten Preise gilt, die wir international so haben, stärkt natürlich die Autorität, die Legitimität, die Integrität so einer Organisation und den Personen, die für sie arbeiten.
Immer häufiger wird der Preis an Personen oder Institutionen vergeben, die sich für Menschenrechte, für Demokratisierung und auch für das Klima einsetzen, sagt die Politologin Ursula Schröder. Sie ist Professorin an der Universität Hamburg und Leiterin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Aber das Ziel, den Krieg abzuschaffen, sei durch den Preis nicht erreicht worden.
Das heißt, der Preis ist heute wichtiger denn je, weil die Zielsetzung des Preises heute noch weiter weg ist als 1901, weil wir heute sehen, dass die Beendigung von Kriegshandlungen und die Förderung des Friedens noch schwieriger geworden ist.
Welche Wirkung der Friedensnobelpreis auf die Geehrten und die Öffentlichkeit hat, so Ursula Schröder, sei bisher aber kaum erforscht.
Es gibt eine Studie von 2009 aus den USA, die beispielsweise aufzeigt, dass der Friedensnobelpreis die intendierten Effekte häufig nicht erreicht, dass nicht mal die mediale Aufmerksamkeit, die generiert werden soll durch den Friedensnobelpreis, andauernd anhält und dass auch die Effekte der Türöffnerfunktion oder des Nachahmereffekts, dass der Nobelpreis Politikerinnen und Aktivisten dazu anhalten soll, sich für den Frieden einzusetzen, dass auch diese Effekte entweder nicht messbar sind oder nicht zustande kommen.
Inwieweit diese Studienergebnisse heute noch gelten? Das sei ungeklärt, so Ursula Schröder. Zudem könne man beobachten, dass die Medienaufmerksamkeit für die Geehrten und ihre Themen steige. Das könne aber auch dazu führen, dass den Preisträgern Nachteile entstehen.
Wenn wir an die Vergabe des Friedensnobelpreises an den Dalai Lama 1989 denken, für den Fall Tibet und die Repression Tibets durch China, dann sehen wir hier, die Aufmerksamkeit wurde gesteigert, aber die Repression durch China hat in dem Jahr danach deutlich zugenommen.
Trotzdem glaubt die Friedensforscherin an eine positive Auswirkung des Friedensnobelpreises. Er lenke den Blick der Weltöffentlichkeit auf jene Menschen, die zur Zeit der Vergabe Vorbildfunktion haben.
Der Friedensnobelpreis hat viele Kritikerinnen und Kritiker und wir können uns darüber streiten, was die Vergabe des Preises jeweils erreicht hat. Aber der Friedensnobelpreis bleibt ein Symbol der Hoffnung, dass es Prozesse gibt, die Frieden in der Welt fördern können.
Über die Relevanz des Friedensnobelpreises heute berichtete Ursula Storost.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ohne dass das 150. Jubiläum des Beginns des Deutschen Kaiserreiches von einer großen Öffentlichkeit begangen oder gar gefeiert worden wäre. Schon mehr Aufsehen erregte die Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin, in der Kubatur des abgerissenen Hohenzollernschlosses, mit dem teilweisen Nachbau der alten Fassaden. Doch vor allem deshalb, weil hier ein Streit entstanden ist, wie wir mit dem Erbe des Kolonialismus und damit auch mit dem Erbe des Kaiserreiches umgehen wollen. Und dann gibt es noch die Auseinandersetzung zwischen der Familie Hohenzollern und dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg um Teile des ehemaligen Familienvermögens. Über die Rechtmäßigkeit der Entschädigungs- und Rückgabeansprüche der Familie streiten auch Historiker und Historikerinnen. Das Leibniz-Zentrum für Zeitforschung in Potsdam veranstaltet nun gemeinsam mit der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg eine Diskussionsreihe über die Frage, wie mit dem materiellen und ideellen Erbe des Kaiserreichs umgegangen werden soll. Eva-Maria Götz berichtet.
Wie viel monarchisches Erbe verträgt die Demokratie?
Fragte der Historiker Professor Martin Sabro, Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeitforschung, zu Beginn der Diskussionsreihe, in der herausgefunden werden soll,
wie sich der Blick auf das Kaiserreich in der deutschen Demokratiegeschichte gewandelt hat und welchen Platz es im kulturellen Gedächtnis unserer Zeit hat.
Also wenn wir über Preußen sprechen, sprechen wir ja immer über viel mehr als die Familie Hohenzollern.
Sagt dazu Dr. Winfried Süß, Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung, der die Reihe mit konzipiert hat.
Preußen ist eine Projektionsfläche und die Dinge, die das Publikum in den 20er und 30er Jahren auf die Projektionsfläche Preußen projiziert hat, sind vermutlich ganz andere, als die Leute heute da rein projizieren.
Zu Zeiten der Weimarer Republik sei der Blick auf Preußen und das Kaiserreich noch sehr ambivalent gewesen. Zwar verschwanden nach der Revolution 1918 die Reichsfahnen und die Hoflieferantenschilder aus dem Straßenbild und das Hohenzollernschloss in Berlin wurde geplündert. Doch die Erinnerung an nationale Größe, autoritäre Herrschaftsformen und ein starkes Militär sei bei weiten Teilen der Bevölkerung positiv gewesen. Die antirepublikanischen Reflexe waren stark, ebenso die Kräfte, die sich die Monarchie zurückwünschten. Von Kaiserreichs Verharmlosung sprach der Historiker Martin Kohlrausch in der Potsdamer Diskussionsreihe. Die immer mehr an Einfluss gewinnenden Nationalsozialisten konnten von diesen antidemokratischen Strömungen profitieren. Auch innerhalb des Adels träumte so mancher vom schnellen Ende der ersten deutschen Demokratie und scheute die Nähe zu den Rechtsextremen nicht. Die ehemalige Kaiserfamilie war da keine Ausnahme. Aus dem niederländischen Exil heraus suchten Teile der Familie schon früh den Kontakt zur aufstrebenden NS-Partei. Der Historiker Stefan Malinowski, ebenfalls jetzt in Potsdam dabei, beschrieb Forschungsergebnisse, die er in seinem Buch »Die Hohenzollern und die Nazis« zusammengefasst hat, in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur so.
Dass nicht nur der Kronprinz, sondern auch seine Ehefrau, auch sein zweiter Sohn Louis Ferdinand im Jahre 1933 den Nationalsozialismus oder das Regime unterstützt, Werbung dafür macht, dass der Kaiser, also der Vater des Kronprinzen, der noch bis zum Sommer 1941 im Exil in den Niederlanden lebt, ebenfalls auf eine rechtsradikale, antisemitische Gedankenwelt, in der er gefangen ist und von dort aus dann phasenweise versucht, sich dem Nationalsozialismus anzunähern. Das gilt auch für die zweite Ehefrau des Kaisers in Holland, die praktisch als mobile Vermittlerin zur rechtsradikalen Szene stetig durch Deutschland fährt. Das gleiche gilt für den vierten Sohn des Kaisers, August Wilhelm, Prinz von Preußen, der einen hohen SA-Rang tragen wird und in die NSDAP relativ früh 1930 eintritt.
Vor allem um das öffentliche Auftreten des ehemaligen Kronprinzen Wilhelm und die Frage, ob er nicht zuletzt aufgrund der Popularität der Kaiserfamilie dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet habe, geht es in der Auseinandersetzung um die Rückgabeforderungen der Hohenzollernfamilie heute. Würde vor Gericht entschieden, dass der ehemalige Kronprinz dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat, wären die vom Haus Hohenzollern geltend gemachten Restitutionsansprüche wegen der Enteignung des hohenzollerschen Familienvermögens auf ostdeutschem Boden durch die Sowjetunion juristisch unbegründet. Historiker wie zum Beispiel Frank-Lothar Kroll und Lothar Machtan bestreiten die Nähe Wilhelms von Preußen zu den Nationalsozialisten zwar nicht. Lothar Machtan, ebenfalls Autor einer Wilhelm-Biografie mit dem Titel »Der Kronprinz und die Nazis«, bezweifelte bei der Vorstellung seines Buches in Berlin aufgrund der problematischen Persönlichkeitsstruktur aber dessen Bedeutung für den Lauf der Geschichte.
Was es schwer macht, diese Person zu bewerten, ist eben erstmal dieser innere Widerspruch zwischen dem vergnügungssüchtigen Lebemann, der eigentlich ein ganz anderes Leben haben will als das Leben eines Politikers. Die andere Geschichte, dass er eben hereingezogen wird oder dass die Leute ihm weismachen, jetzt oder nie hätte er eine Chance, nochmal hochzukommen.
Für die Historiker und Historikerinnen im ZZF Potsdam ist die Forschung zum Kronprinzen Wilhelm wichtig und gehe weit über die aktuellen Debatten hinaus. Denn, so die Historikerin Eva Schlothäuber,
wenn man jetzt Krolls und Machtans Lesart zustimmen würde, dann wäre er sozusagen ein Verkehrsunfall der hohenzollerischen Familie. Folgt man aber der Präsentation von Malinowski und anderen, hat sich die Familie diskreditiert, den Mitgliedern an einer Schnittstelle der Geschichte.
Und das wiederum würfe die Frage auf.
Wertet man den Nationalsozialismus? Ist es jetzt sozusagen ein Unfall der Geschichte gewesen? Also wie steht man dazu?
War also der Nationalsozialismus eine singuläre, vom Rest der deutschen Geschichte losgelöste Erscheinung, wie in jüngster Zeit ja vor allem Politiker am rechten Rand behaupten? Oder stand das sogenannte Dritte Reich unmittelbar in der Tradition des Kaiserreichs, was auch den Blick auf das vordemokratische Deutschland nochmals verändern oder zumindest schärfen könnte. Eva Schlothäuber.
Der Punkt ist, wie stehen wir zu historischer Größe? Das ist ja auch was mit der Kolonialismusdebatte zusammenhängt. Und das Kaiserreich hat da ja auch eine Rolle gespielt. Und wie wollen wir das eigentlich bewerten?
Das Erbe monarchischer Zeiten im öffentlichen Raum ist bis heute unübersehbar. Die Schlösser, die Gärten, die Denkmäler, die Straßennamen, überall sind wir von Relikten dieser Vergangenheit umgeben. Und jede Generation müsse wieder ein eigenes Verhältnis zu dieser Geschichte, diesen Geschichten entwickeln. Dazu brauche es eine offene gesellschaftliche Debatte.
Also sind wir stolz auf monumentale Bauten wie das Stadtschloss, das jetzt wieder neu errichtet worden ist. Wie repräsentieren wir uns im öffentlichen Raum mit unserer Geschichte?
Da geht es zum Beispiel um das Kreuz auf dem Humboldt-Forum in Berlin, um das Kyffhäuser-Denkmal in Thüringen oder um den Neuaufbau der Garnisonkirche in Potsdam. Immerhin stehe gerade die Garnisonkirche auch für den Tag von Potsdam, an dem im März 1933 der Schulterschluss zwischen den Nationalsozialisten und den konservativen, pro-monarchischen Kräften höchst symbolträchtig vollzogen wurde. Auch der ehemalige Kronprinz war damals dabei. Sind das deshalb toxische Steine? Fragte Martin Sabro im Zentrum für Zeitforschung Potsdam. Orte also, die auch heute noch antidemokratische Sprengkraft besäßen oder, wenn erst einmal wieder aufgebaut, jederzeit von Gegnern der Demokratie wieder besetzt werden könnten. Nur dann, wenn die Gesellschaft zu wenig von den historischen Zusammenhängen wisse, wenn sie dadurch keine klare Haltung diesen Orten gegenüber entwickeln könne, meinte dazu Thomas Drachenberg vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege. Doch mit der Offenheit in der Diskussion ist es gerade so eine Sache.
Wir haben ja im Hinblick auf die Berichterstattung über die Verhandlungen, die mit der öffentlichen Hand laufen, eine Klageflut gesehen von Georg Friedrich Prinz von Preußen, die ihresgleichen sucht, die ich so in dieser Form noch nicht gesehen habe, die dazu führt, dass ich zum Beispiel jetzt kurz noch mal in meinem Hinterkopf überlege, darf ich Klageflut sagen, kann ich dafür belangt werden?
Meint dazu die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger von der Universität Düsseldorf. Auf der offiziellen Webseite der Familie Hohenzollern, preußen.de, heißt es:
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Wissenschaft sind für Georg Friedrich Prinz von Preußen wesentliche Säulen unserer pluralen demokratischen Gesellschaft. Sie stehen zu Recht unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes.
In ihrem neuesten Buch »Was soll zurück?« untersuchte Sophie Schönberger verschiedene Restitutionsansprüche, die zurzeit Justiz und Öffentlichkeit beschäftigen. Zum Beispiel bei Kunstwerken, die aus kolonialistischem Zusammenhang stammen oder den Ansprüchen von Georg Friedrich Prinz von Preußen.
Also bei kolonialen Objekten haben wir mittlerweile doch einen relativ breiten gesellschaftlichen Konsens, dass es da um Objekte aus einem Unrechtskontext geht, dass also der Kolonialismus als solcher ein Unrechtsregime war, dass da großes Unrecht begangen worden ist. Und dieses Unrecht jetzt in gewisser Weise, in Anführungszeichen, wieder gut gemacht werden soll. Das ist weitestgehend konsentiert und die Rückgabe der Objekte ist eben ein Instrument im Rahmen dieser Wiedergutmachung. Interessanterweise haben wir da allerdings keine rechtlichen Grundlagen geschaffen, um das zu tun.
Bei den Hohenzollern sei es in gewisser Weise genau umgekehrt.
Wir haben gesetzliche Grundlagen auf verschiedener Ebene und auf verschiedenen zeitlichen Grundlagen. Wir haben einmal für die ursprüngliche Vermögensauseinandersetzung nach der Revolution. 1918 haben wir eine Vermögensauseinandersetzung in rechtlicher Form aus dem Jahr 1926. Und für die Frage, wie mit den Enteignungen in der sowjetisch besetzten Zone umgegangen werden muss, haben wir eine gesetzliche Regelung aus dem Jahr 1994. Was wir bei den Hohenzollern allerdings weniger haben, ist eine gesellschaftliche Konsentierung, wie wir diese historischen Vorgänge bewerten. Und zwar sowohl die Revolution von 1918 als auch die Enteignungen in der sowjetisch besetzten Zone.
Doch darüber zu einer gesellschaftlichen Einigung zu kommen, ist schwierig, wenn die Sorge besteht, dass öffentliche Äußerungen möglicherweise einen Gang vor Gericht nach sich ziehen könnten. Auch der Potsdamer Historiker Winfried Süst ist in eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Prinzen von Preußen verwickelt.
Diese Klagewelle hat ja so zwei
Effekte. Der eine ist, dass sich Leute zurückziehen von dem Thema. Und natürlich ist man befangen, weil diese juristische Vorneverteidigung führt doch dazu, dass diejenigen Erzählungen privilegiert werden im öffentlichen Sprechen über die Hohenzollern, die voraussichtlich nicht angegriffen werden. Das heißt schon, dass die kritischen Passagen davon bedroht sind, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden.
So genau auf der einen Seite auf jedes kleine Wort geachtet wird, an dem Georg Friedrich Prinz von Preußen Anstoß nehmen könnte, so deftig geht es in Texten zu, mit denen sich Historiker, die eher der Position der Hohenzollern-Familie nahestehen, über ihre Kollegen und Kolleginnen äußern. In einem vor kurzem erschienenen Sammelband über die Hohenzollern-Debatte bezeichnet Historiker Frank-Lothar Kroll seinen Kollegen Stefan Malinowski als Stuben-Jakobiner. Der in Marburg lehrende Historiker und Autor des Buches Schatten des Kaiserreichs, Eckhard Konze, wird als mittelhessischer Mainstream-Historiker tituliert. Und die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Historiker- und Historikerinnenverbandes, Professorin Eva Schlothäuber, tritt in dem Essay als Klosterforscherin ohne fachliche Expertise auf. Sie meint zu den Äußerungen des Kollegen:
Ich würde auch sagen, dass das ein Versuch ist, sozusagen Stimmen aus dem Raum die Legitimität abzusprechen, die man für sich selber selbstverständlich in Anspruch nimmt.
Können die Erben der unterschiedlichen monarchischen Herrscherfamilien mit Restitutionsansprüchen und vielfältiger Öffentlichkeitsarbeit Einfluss nehmen auf die Darstellung und Wertung der historischen Bedeutung ihrer Vorfahren? Nicht nur die Hohenzollern erheben ja Ansprüche. Andere Adelsfamilien, wie zum Beispiel die sächsischen Wettiner, tun es ihnen gleich. Der Potsdamer Historiker Winfried Süß.
Der Adel ist es gewohnt, mit Techniken der Selbstdarstellung seine herausgehobene Stellung in der Gesellschaft glaubhaft zu machen. Das gilt umso mehr, als dass sie im 20. Jahrhundert ja zunehmend die politische Macht verloren haben.
Georg Friedrich Prinz von Preußen lässt auf preußen.de verlauten:
Betrachtet man den Wirkungsbereich der Hohenzollern auf der heutigen europäischen Landkarte, stellt man fest, dass eine ganze Reihe europäischer Länder einen unmittelbaren Bezug zur preußischen Geschichte oder sogar eine preußische Vergangenheit haben. Durch die gezielte Förderung von Ausstellungsprojekten mit Leihgaben in Museen und Einrichtungen der europäischen Nachbarn möchte Georg Friedrich Prinz von Preußen nicht zuletzt auch den europäischen Gedanken fördern. In diese Richtung zielt beispielsweise das bereits gestartete Hohenzollern-Netzwerk, das auch in Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen künftig europaweit erschlossen werden soll.
Sowohl die im ZZF Potsdam diskutierenden Historiker und Historikerinnen als auch die Historiker, die die Restitutionsansprüche der Hohenzollern-Familie mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten legitimieren, sind sich in einem Punkt einig: Dass der Konflikt nach langen Jahren der außergerichtlichen Verhandlung endlich vor Gericht entschieden werden müsse. Denn es ginge um weit mehr als um die 1,2 Millionen Euro Entschädigung aus enteignetem Immobilienbesitz, um mehr als geschätzte rund 15.000 Ausstellungsstücke oder um mehr als die Infragestellung von Gerichtsurteilen aus den Jahren 1926, 1948 oder 1994. Es gehe um die gesellschaftspolitische Debatte, wie wir uns an Preußen und das Kaiserreich erinnern wollen und welche Konsequenzen wir daraus für unsere demokratisch verfasste Gegenwart und Zukunft ziehen.
Ein Beitrag von Eva-Maria Götz. Die vierte und letzte Veranstaltung der Diskussionsreihe können Sie am Samstag um 18.30 Uhr online verfolgen. Thema: Wie weiter mit dem Hohenzollern-Erbe? Die bisherigen drei Diskussionen sind auf YouTube zu sehen. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Vergangene Woche ist der Modedesigner und Künstler Virgil Abloh gestorben, der erste schwarze Kreativdirektor von Louis Vuitton. Die Musik stammt von seiner Lockdown-Playlist.
Generik von Miles Davis aus dem Soundtrack zu dem Film Fahrstuhl zum Schafott. Hier geht's gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.